Ja, guten Morgen zusammen. Ich freue mich auch mal wieder hier zu sein. Ich war ja viel unterwegs in den letzten Wochen. Und bevor ich zu dem eigentlichen Thema, was mich bewegt, komme, ein kurzes Erlebnis. Ich stehe also am Mobitreff, übrigens der Mobitreff, der jetzt nächste Woche auch bei uns steht. Er steht schon im Ports, von daher gesehen ist mal die Distanz nicht mehr ganz so lang bis hierher. Ich stehe da, kommt ein Mann, ich würde so sagen in Victors Alter, mit Sonnenbrille auf mich zu. Was machen Sie hier eigentlich? So die Standardfrage, wenn die gar nichts einsortieren können, weil er im Wesentlichen Bus, Kaffee und Leben ist mehr draufsteht. Da sage ich, wir müssen mit den Menschen ins Gespräch kommen, über die Bibel und über Gott und über alles, was damit zusammenhängt. Hören Sie mir auf damit! Ich habe schon vor so und so vielen Jahren dem Verein gekündigt. Ich zahle keine Kirchensteuer mehr. Und dann legte der los und wetterte auf die Kirche. Das war eine, ich hätte mal gesagt, wahre Freude. Nee, es war eigentlich unschön. Und dann gucke ich ihn an und sage, wissen Sie was? In dem Verein bin ich nie gewesen. Riss er die Sonnenbrille runter und guckt mich an. Was? Wie kommt das? Und ich konnte ihm an der Stelle, und das ist das, was ich jetzt eben auch mit hineinbringen möchte in diesen Vormittag, ich konnte ihm an dieser Stelle sagen, es ist vollkommen egal, was die Religion, die Kirche, die Gemeinschaft betrifft. Das, was jeder Mensch zunächst einmal braucht, ist die ganz persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Nämlich diese Ebene. Und die kann keiner einem anderen Menschen abnehmen. Da müssen Sie selbst diese Entscheidung treffen. Da muss jeder, der hier im Raum ist, selbst diese Entscheidung treffen, dass er diese Gemeinschaft mit Jesus Christus hat. Denn einer ist Mittler zwischen Gott und dem Menschen, der Mensch Jesus Christus. Das, was wir heute in der ersten Stunde hier gefeiert haben beim Abendmahl, weil er unsere Sünde getragen hat. Und wir können mit unserem Menschsein nichts dazu tun. Schlagen wir dazu einfach einmal Römer Kapitel 3 auf. Kapitel 3 ab Vers 23, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und dazu auch noch in Epheser 2, den 8. Vers. Wir werden einige Verse heute lesen. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wir können zu unserer Erlösung, zu dem ewigen Leben, was Gott uns geschenkt hat, auch nicht das kleinste bisschen dazu tun. Und das muss uns bewusst sein. Und auch wenn der amerikanische Präsident diese Woche die Meinung vertreten hat, ich habe es aus zwei Quellen inzwischen gelesen, dass wenn er es schafft, in der Ukraine Frieden zu schaffen, dass das für ihn die Eintrittstür in den Himmel ist. Der Mann hat sich getäuscht. Er braucht Jesus, er braucht Sündenvergebung in Jesus, anders funktioniert das nicht. Genauso wie du und ich. Und da ist es auch egal, auf welcher wirtschaftlichen Ebene du bist. Jeder Mensch braucht Jesus Christus und muss ihn im Glauben annehmen, um ewiges Leben zu bekommen. Und das ist auch ein ganzes Stück weit wichtig, wenn wir dann über unser Glaubensleben weiter nachdenken. Und ich möchte da heute in der Hauptsache ein Thema anfassen, was ja ein ganzes Stück fast wie ein Tabuthema bei uns gehandelt wird. Aber der Herr Jesus spricht ganz oft davon und die Bibel spricht ganz oft davon. Und das ist das notwendige Übel, was wir alle brauchen, Geld, um zu leben, Geld, um in dieser Welt letztlich auch etwas bezahlen zu können. Die Bibel spricht da ganz viel von. Und wenn wir jetzt einfach einmal lesen, Sprüche 28, Vers 6. Da sagt der Sprücheschreiber, besser ein Armer, der in seiner Lauterkeit, in seiner Ehrlichkeit lebt, als ein Verschlagener, der auf zwei Wegen geht und der dabei reich ist. Es kommt auf die Ehrlichkeit an. Es kommt darauf an, dass wir wirklich auch mit diesem Thema ganz ehrlich umgehen. Und wir haben bei den ersten Christen in Apostelgeschichte 5, bei Priska und Apostelgeschichte 5. Bei Ananias und Sapphira haben wir dieses Thema. Sie waren nicht ehrlich. Wir werden da gleich nochmal darauf zurückkommen. Aber durch diese Unehrlichkeit hat Gott sie gestraft. Und an der Stelle sogar mit dem Tod bestraft. Deshalb ist es einfach wichtig, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Und zwar auch an der Stelle nicht so sehr darüber nachzudenken, was der andere hat und was der andere nicht hat, sondern darüber nachzudenken, wie gehe ich persönlich oder auch wie gehen wir als Ehepaar persönlich mit dem um, was Gott uns an Materiellem anvertraut hat. Ein ganz schwieriges Thema, weil es fordert uns heraus, gerade in unserer Zeit. Beim Volk Israel war das eine ganz klare Geschichte. Gott hatte eindeutige Anweisung gegeben, der Zehnte gehört mir. Jetzt etwas vereinfacht gesagt, wenn man das Ganze mal durchliest, das ist sehr interessant, was Gott da alles für Anweisungen gibt, was letztlich Gott gehört, was die Israeliten Gott geben sollten, was sie ihm opfern sollten. Sie durften jederzeit mehr opfern, ein Dankopfer, ein Brandopfer. Sie mussten teilweise mehr opfern, wenn sie viel gesündigt hatten, weil jedes Mal Sünde bedeutet, dass sie ein Opfer bringen mussten, um Vergebung dieser Sünde zu erlangen. Also scheint das mit dem Zehnten mal zumindest ein guter Anhaltswert zu sein. Wir werden aber gleich im Neuen Testament sehen, dass der Herr Jesus an der Stelle durchaus auch andere Maßstäbe setzt. Aber, und auch das ist sehr interessant, dieses Thema des Zehnten kommt ja schon in 1. Mose vor. Wir haben es vor ein paar Wochen hier mittwochsabends uns angeguckt bei Melchisedek. Als Abraham zurückkommt von dem Kriegszug, wo er Lot befreit hat, da kommt ihm Melchisedek entgegen. Lesen wir dazu 1. Mose 14. Ab Vers 18. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete Abraham und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Da haben wir diesen Zehnten das erste Mal. Also hat es offensichtlich etwas, gerade wenn so etwas das erste Mal im Gotteswort vorkommt, hat es etwas, ja, damit im Sinn, dass Gott diesen Zehnten dann dem Volk Israel auch ganz explizit gegeben hat, sodass es sicherlich ein sehr guter Anhaltswert ist, auch für uns, darüber nachzudenken, wie gehen wir auch damit um, dass wir vielleicht einen Zehnten Gott geben. Ich weiß, dass das je nach Situation und je nach gerade auch finanzieller Situation der Einzelnen ein ganz schwieriges Thema ist. Wenn ich mir angucke, was die lieben Fußballstars so verdienen, das, was ja teilweise so in über 1 Million im Monat geht, wenn man das mal durchrechnet und dem glauben darf, was da so immer wieder kolportiert wird, dann wären das 100.000 Euro im Monat. Ich weiß zwar nicht, wie die Fußballstars dann von den restlichen 900.000 Euro noch leben sollen, aber ich schätze mal, das würde kein Problem sein. Aber wenn ich einen einfachen Lagerarbeiter habe, und ich bin ja in der gewerblichen Lagerei immer wieder tätig und weiß, dass die zum Teil 1.800, 1.900 Euro netto haben, davon eine Familie ernähren müssen und auch noch immer ein Auto brauchen, damit sie zur Arbeit kommen, dann sind die 190 Euro viel, viel Geld. Dann geht das schon manchmal vielleicht sogar an die Existenz. Aber ich bin dankbar, dass Gott uns für unsere Zeit keine festen Vorschriften an der Stelle gemacht hat. Und wir müssen, und das ist wieder das, genauso wie es wenn es um die Errettung geht, müssen wir, du und ich, ganz persönlich darüber nachdenken, was möchte Gott von mir? Was möchte Gott von dir? Gucken wir einmal zu den ersten Christen. Was haben die gemacht? Apostelgeschichte, Kapitel 4. Ich lese einfach den kompletten Absatz ab Vers 32. Die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war keiner bedürftig unter ihnen. Denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen des Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Josef aber von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Was für eine Gemeinschaft! Ich möchte in keinster Weise hier jetzt proklamieren, dass wir alle alles verkaufen sollen und das alles in eine große Kasse legen sollen. Darum geht es nicht. Aber hier war ein ganz enger Zusammenhalt. Hier hat wirklich einer auf den anderen geachtet. Hier steht ganz klar, dass keiner letztlich bedürftig unter ihnen war. Und wie sieht es da mit mir, wie sieht es da mit dir aus? Kennst du vielleicht welche, die dringend Unterstützung brauchen und überlegst hin und her? Bei den ersten Christen war das keine Frage. Wisst ihr, und als ganz einfaches Beispiel, als der Ukraine-Krieg angefangen war und da drüben in der Ukraine wirklich Not am Mann war, als da wirklich Lebensmittel und dergleichen gebraucht wurde, war das für uns gar kein Thema, dass wir die unterstützt haben. Und genauso sollte es für uns auch kein Thema sein, wenn wir innerhalb auch unserer Gemeinschaft, innerhalb unseres Bekanntenkreises oder wo auch immer, wenn wir mitbekommen, dass da wirklich Not ist, dass wir andere unterstützen. So wie es die ersten Christen getan haben. Aufrichtig und ehrlich. Denn wir lesen dann in Kapitel 5 von Hananias und Sapphira, die auch ein Gut verkauft haben und dann von dem Kaufpreis für sich beiseite gelegt haben und den Rest den Aposteln gebracht haben. Und Petrus sprach Und man kann es nur so sehen, dass er erfüllt durch den Heiligen Geist, weil Gott ihm das gesagt hat zu dem Hananias: Warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Und das ist so ein Thema, wo wir wirklich überlegen müssen, wie sieht das aus? Wenn wir an der Stelle nicht aufrichtig sind, wenn wir an der Stelle nicht eine klare Linie haben, auch mit Gott, wenn wir nicht mit Gott darüber reden, wie wir mit unseren materiellen Dingen umgehen sollen, dann kann es auch passieren, wenn wir meinen, etwas für uns beiseite zu schaffen, dass es so heißt, nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Und als seine Frau hereinkam und Petrus sie fragt, sagt mir, habt ihr für so viel Geld das Feld verkauft? Sie aber sprach, ja, für so viel. Da sehen wir, sie hatten gemeinsame Sache gemacht. Aber Gott lässt sich nicht belügen. Und Gott hat an dieser Stelle sogar diese Lüge den Tod nach sich gezogen. Ich bin dankbar für alles das, wo ich sicherlich auch in meinem Leben, auch im materiellen Bereich etwas falsch entschieden habe, dass Gott nicht in dieser Härte durchgegriffen hat. Aber alles, was wir haben, es ist doch von Gott. Er hat es uns anvertraut und wir sollen es zu seiner Ehre verwenden. Nun, aber was machen wir mit den ganzen richtig reichen Leuten auch im Christentum? Die gibt es. Und ich bin auch dankbar, dass es die gibt, wenn ich mir angucke, dass es eine ganze Menge reiche Leute im Christentum gibt, die zum Beispiel die Zeltmission unterstützen, die andere Werke unterstützen, die hier und da einspringen, die helfen. Wisst ihr, der entscheidende Faktor an der Stelle steht für mich im 1. Timotheusbrief, im Kapitel 6, Vers 10. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Es geht nicht darum, wie viel oder wie wenig du hast, sondern es geht darum, ob du dein ganzes Leben nur auf Geld ausrichtest. Ob du an der Stelle dir das Geld lieber ist als dein Glaube an Jesus Christus. Ob du an der Stelle wirklich das Geld an die erste Stelle setzt, das Materielle an die erste Stelle setzt. Oder ob du wirklich auch mit dem, was Gott dir vielleicht, wenn er dir viel anvertraut hat, dass du auch damit wirklich umgehst, wie Gott es gerne haben möchte. Auch das müssen wir uns fragen. Und gucken wir an der Stelle mal ganz einfach in das Lukas-Evangelium. Wir finden in Lukas 18, und mir war es wichtig, gerade bei diesem Thema immer wieder auch auf die Bibel zu verweisen und gerade immer auch wieder die Bibelstellen uns anzugucken. In Lukas 18, ab Vers 18. Und es fragte ihn ein Oberster und sprach: Guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sprach: Das alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Als aber Jesus dies hörte, sprach er zu ihm: Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile den Erlös an die Armen, und du wirst einen Schatz in dem Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er sehr betrübt wurde, sprach er: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Und das ist auch etwas, wo wir in dieser Zeit mitleben. Dadurch, dass es uns in unserem Land so gut geht. Wie schwer werden die Menschen, die eigentlich keinerlei finanzielle Not haben, überhaupt über Gott nachdenken, dass sie ihn brauchen? Aber auch wie schwer kann es für einen von uns sein, wenn wir uns an unsere Güter hängen, wenn das das Entscheidende in unserem Leben ist, dass wir ja einfach den Blick für Christus aus dem Auge verlieren. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Und wenn wir ein paar Kapitel weiter vorgucken, Lukas 12 uns angucken, ab Vers 13, einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm: Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Er sprach aber zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach: Dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm: Du Tor, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Das letzte Hemd hat keine Taschen, und keiner von uns, wenn er in die Ewigkeit geht, kann auch nur einen Cent, kann auch nur irgendetwas von dem, was er materiell hier hat, überhaupt mitnehmen. Und hier steht es dann auch nochmal im letzten Satz: So ist der, für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Das ist eine Aussage aus der Bergpredigt. Merken wir, dass an vielen Stellen auch Reichtum sein kann oder ein hohes, viel materielle Dinge auch wirklich schwierig sein kann, diese richtig zu verwalten, diese zur Ehre Gottes zu verwalten. Ich kenne aus meinem Berufsleben viele Menschen auf Geschäftsleitungsebene, die ja garantiert mehr als Millionäre sind. Wisst ihr, was die für eine Angst haben, dass die Millionen verloren gehen? Hast du auch Angst um dein Geld? Oder sagst du dir wirklich, dass Gott für dich sorgt, in jeder Zeit bis an dein Lebensende? Eine Frage, der wir uns sicherlich stellen müssen. Und wenn wir Lukas 21 aufschlagen, dann finden wir an der Stelle natürlich etwas Extremes. Aber der Herr Jesus macht es deutlich. Er aber blickt, Lukas 21 ab Vers 1, er blickte aber auf und sah die Reichen ihre Gaben in den Schatzkasten legen. Er sah aber auch eine arme Witwe, zwei Schärflein, zwei Cent dort einlegen. Und er sprach: In Wahrheit sage ich euch, dass diese arme Witwe mehr eingelegt hat als alle. Denn alle diese haben von ihrem Überfluss eingelegt zu den Gaben. Diese aber hat aus ihrem Mangel heraus den ganzen Lebensunterhalt, den sie hatte, eingelegt. Was für einen Glauben hat diese Witwe gehabt? Sie war davon überzeugt, Gott wird sie weiter versorgen. Sie hatte alles eingelegt. Ich muss, wenn ich dieses Gleichnis lese, an ein Telefonat denken mit einem Freund der Zeltmission. Wie ihr ja wisst, bin ich derjenige, der die Buchhaltung macht bei der Zeltmission. Der rief mich an, wo wir denn das nächste Mal im Bereich Aachen wären. Und dann erzählte er mir, er wäre im Rollstuhl, er würde von Hartz IV leben und er wüsste eigentlich nicht, wie er rundkommen sollte. Aber die Zeltmission wäre ihm so wichtig, dass er jetzt einen Dauerauftrag eingerichtet hätte von jeweils 5 € jeden Monat für die Zeltmission. Das hat mich beeindruckt. Ein Mann, der sowieso nicht nur kein geregeltes Einkommen hat, sondern auch noch entsprechend behindert ist, was ja sicherlich auch noch mit jede Menge mehr Kosten verbunden ist und so weiter. Ihm war die Zeltmission so wichtig, dass er 5 € jeden Monat der Zeltmission gespendet hat. Da muss ich immer dran denken, wenn ich das hier in Lukas 21 von der armen Witwe lese. Aber ich freue mich eben auf der anderen Seite, dass es auch heute noch wirklich Menschen gibt, die an der Stelle, und viele Menschen gibt, ich kenne ja dadurch, dass ich die Buchhaltung habe, viele, viele Menschen, die die Zeltmission unterstützen, wenn wir überlegen, was hier in der Gemeinde unterstützt wird, wenn wir überlegen, wie viele Missionswerke insgesamt unterstützt werden und im Regelfall keinen Mangel haben, dann bin ich begeistert, dass es noch so viele wiedergeborene Christen gibt, die auch wirklich daran denken, diese Missionswerke, diese anderen Werke, oder auch die Menschen, die Not haben, die sie direkt unterstützen, dass sie das tun, weil sie einfach korrekt und ordentlich mit dem umgehen, was Gott uns anvertraut hat. Und deshalb möchte ich so zum Abschluss einmal wesentlich mehr auch darauf hinweisen, was die Bibel zu diesen Leuten sagt, die da entsprechend sorgfältig und ordentlich mit dem umgehen, was Gott ihnen anvertraut hat. Lesen wir Hebräer 13, ab Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und wir wissen, wir werden bei ihm in Ewigkeit sein. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das Wohltun und Mitteilen aber vergesst nicht. Denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. An anderer Stelle lesen wir, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also da, wo du wirklich aus ganzem Herzen etwas für Gott gibst, anderen für Gott gibst, da ist diese Gewissheit, was wir gerade eben gelesen haben. Denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Ist uns das eigentlich bewusst, das Opfer, dass diese Art von Opfer, wir haben ja nun mal keine anderen Opfer mehr in Form von Tieropfern oder dergleichen, sondern dass das eigentlich der einzige Bereich ist, wo Gott das so ausspricht, dass an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. An dem, was wir ihm zurückgeben, hat Gott Wohlgefallen. Und gehen wir jetzt noch einmal zurück in das, was der Herr Jesus in der Bergpredigt sagt. Auch das ist etwas Fantastisches, wenn wir dieses Thema anpacken. In der Bergpredigt in Matthäus 6 da lesen wir ab Vers 1, hab Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der im Himmel ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun und in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit deine Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Eine klare Aussage. Das, was wir für Gott tun, was wir für Gott weitergeben von dem, was er uns anvertraut hat, das sollen wir nicht propagieren. Da sollen wir nicht mit durch die Gegend ziehen und sagen, wisst ihr, was ich gestern schon wieder getan habe und guck doch mal hier und wie viel gebe ich denn und so weiter. Darum geht es nämlich nicht. Sondern hier steht ausdrücklich, und der Herr Jesus sagt es letztlich in der Bergpredigt, wo er fast alle Themen, ja fast, ich müsste bald sagen, alle Themen des normalen Lebens anspricht, sagt er ganz klar, wenn du Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei. Jetzt ist es die abschließende Frage. Wie gehst du damit um? Wir haben eine ganze Menge Bibelstellen jetzt gelesen, wo es um die Frage des Materiellen geht, wie wir damit umgehen, wie wir nicht damit umgehen. Interessanterweise auch bei vielen Aufzählungen ist Habsucht und Geiz sogar mit drin als eine von den Dingen, die die Menschen so in ihrem alten Herzen haben. Wir können gerne nochmal Markus 7, Vers 20 dazu lesen. Da geht es darum, was eigentlich den Menschen verunreinigt. Da sagt der Herr Jesus in Markus 7, Vers 20, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Das ist wirklich heftig, wenn man sich überlegt, wo der Habsucht und der Geiz damit entsprechend aufgezählt wird. Der Herr Jesus sagt insgesamt jetzt, Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Also jeder von uns, und das ist das, was mich wieder bewegt hat, als ich dieses Thema für mich selbst auch aufgearbeitet habe, wir müssen wirklich uns an Gott wenden, dass er uns Weisheit gibt, wie wir mit dem umgehen, was er uns anvertraut hat. Wir müssen uns ernsthaft überlegen, was möchte Gott von mir haben? Und an der Stelle bin ich auch wieder bei dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, bei diesem ganz Persönlichen. Wirklich, was möchte Gott von mir, Christoph, haben? Von uns als Ehepaar, als Familie, Christoph und Lydia haben. Das ist etwas, dem müssen wir uns stellen. Und es geht da nicht darum, dass wir am Ende, und das haben wir ja in der Bergpredigt ganz klar gelesen, uns gegenseitig übertrumpfen, wer hat jetzt wie viel von dem gegeben, was Gott ihm anvertraut hat, sondern es geht darum, dass wir Gott verantwortlich sind. Auch für das, was er uns anvertraut hat. Und so wünsche ich mir einfach, nicht, dass du nach Hause gehst und denkst, was sollte das denn jetzt und wollen die nur an mein Geld? Nein, es geht darum, dass du Gott verantwortlich bist und deshalb Bete darum, dass du richtig mit dem umgehst, was Gott dir anvertraut hat. Amen.